Es trifft vor allen Dingen auf die guten Lagen zu. Denn man hat Folgendes gemacht, man hat gesagt, wir wollen, dass alle Berliner überall wohnen können und deswegen berücksichtigen wir nicht die unterschiedlichen Lagen. Das heißt, wenn ich in Prenzlauer Berg bin oder in Mitte bin, da können es auch schon mal 5, 6 oder 7 Euro Mietreduktion pro Quadratmeter sein. Interessanterweise ist, dass Frau Lomscher, die Bausenatorin in Berlin, selber schon mal gesagt hat, die Mieter, die jetzt sparen, die eben diese vielleicht 4, 5 Euro den Quadratmeter jetzt sparen, die sollten es besser nicht ausgeben, sondern erstmal zurücklegen für den Fall, dass es Nachzahlungen gibt. Darf Berlin das überhaupt? Es gibt eine Bundesgesetzgebung zum Mietrecht. Darf Berlin dann darüber hinausgehen? Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Frage auch der Verhältnismäßigkeit. Ist das wirklich verhältnismäßig?
Das heißt aber, wenn man diese Preisregulierung zu Ende denkt, dann tut sie exakt das Gegenteil von dem, wofür sie eigentlich gedacht ist. Lage, das ist der erste verhaltensökonomische Immobilienpodcast zur wissenschaftlichen Fundierung, zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Heute wollen wir über das Thema Mietendeckel, vor allen Dingen in Berlin, sprechen, die Folgen und alles, was da dran hängt. Was kann die Immobilienwirtschaft tun? Was sollte die Politik tun? Und was sind die realen Auswirkungen? Ich bin hier nicht allein, auch wenn ich mit Moin immer so die Begrüßung mache, sondern mit Michael Vogtländer. Ich grüße dich, Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Ist so ein Moin okay für dich? Wie würdet ihr in Köln, habt ihr eigentlich sowas wie ein Moin? Wir sagen immer Moin.
Also Pendant haben wir nicht, aber ich bin mit dem Moin ganz gut vertraut, weil ich ja häufig an der Ostsee Urlaub mache in Schleswig-Holstein und da gibt's immer ein Moin oder auch ein Moin Moin. Also von daher alles gut.
Ja, okay. Meine Familie kommt aus Köln, die sagen aber dafür immer Tschö.
Tschö ist, ja, klar.
Genau, also das wäre vielleicht zwar am Ende der Konversation, aber vielleicht können wir das dann so als Ausgleich mit übernehmen.
Gerne.
Gut, aber darüber wollen wir heute nicht sprechen, sondern über den Mietendeckel. Wir haben das letzte Jahr relativ viel über den Mietendeckel gesprochen. Wir haben auch wir beide haben dazu ja sogar einen Podcast gemacht. Aber wie ist denn jetzt eigentlich der aktuelle Sachstand? Was beinhaltet der Mietendeckel jetzt eigentlich genau? Hast du einen aktuellen Überblick?
Also der Mietendeckel ist ja mittlerweile eingeführt worden. Anfang des Jahres ist das Gesetz nun passiert worden. Es ist jetzt so, dass es noch eine Übergangszeit gibt, aber quasi ab September müssen die Mieten dann auch gesenkt werden teilweise oder eben Mieterhöhungen können auch jetzt schon nicht mehr durchgeführt werden, aber es wird dann ernst auch mit den Mietabsenkungen. Also vielleicht nochmal kurz, was beinhaltet der Mietendeckel jetzt? Er beinhaltet, dass Mieten in einem Zeitraum von 5 Jahren nicht steigen dürfen, sowohl bei Wiedervertragssituationen als auch im Bestand. Ab 2022 darf es einen Inflationsausgleich geben, aber nur bis zu einer Grenze von 1,3%. Das an sich ist schon mal ein relativ starker Eingriff, deutlich schärfer als das, was mit der Mietpreisbremse geschieht. Aber das eigentlich wirklich Krasse ist, dass es eine Absenkungspflicht teilweise gibt. Es ist so, dass man in Berlin sich beruft auf den Mietspiegel 2013. Man sagt, 2013 war die Welt noch in Ordnung, da waren die Mieten noch nicht so dynamisch. So, und heute muss es so sein, dass ich die Miete, wenn ich neu vermiete, auf dieses Niveau von 2013 absenken muss. Oder wenn ich heute schon 20% über diesen Referenzwerten liege, die Miete direkt im Bestand sogar absenken muss. Und das betrifft eine ganze Menge von Inseraten und eine ganze Menge von Wohnungen. Wir haben in der Wiedervertragssituation, schätzt Empirica, so in 70% der Fälle muss die Miete abgesenkt werden. Und zwar um durchschnittlich 25%. Und auch in dieser Bestandssituation, 20% über dem über die Vergleichsmiete von 2013, das gilt auch für rund 50% der Mietverträge, wo tatsächlich abgesenkt werden muss. So, und das ist natürlich eine gewaltige Summe. Und es geht eben, ich habe das gesagt, 25% Mietabsenkung. Das bedeutet oftmals 3 Euro, 4 Euro pro Quadratmeter weniger. Und was ganz interessant ist, es trifft vor allen Dingen auf die guten Lagen zu. Denn man hat Folgendes gemacht, man hat gesagt, wir wollen, dass alle Berliner überall wohnen können und deswegen berücksichtigen wir nicht die unterschiedlichen Lagen. Das heißt, wenn ich in Prenzlauer Berg bin oder in Mitte bin, kann das auch sein, dass die Absenkung noch deutlich schärfer ist. Da können es auch schon mal 5, 6 oder 7 Euro Mietreduktion pro Quadratmeter sein.
Okay, das hört sich aber zunächst einmal so an, als wenn das für den Mieter eine großartige Situation ist. 2013 ist ja aber nun inzwischen auch schon 7 Jahre her. Und seit 7 Jahren ist ja nun auch der Preis weiter gestiegen. Also wir hatten ja eine Inflation in 7 Jahren. Das ist auch nicht weiter berücksichtigt?
Das ist nicht berücksichtigt in dem Sinne, sondern also es gibt eine Tabelle mit Referenzwerten, die sind orientiert an diesem Mietspiegel 2013. Aber im Prinzip ist es so, man begibt sich zurück und sagt, 2013 war der Mietwohnungsmarkt noch einigermaßen ausgeglichen und diese Werte wollen wir jetzt in Zukunft haben. Das hat also nichts mehr mit Marktdynamik, Marktentwicklung zu tun, sondern das geht einfach dazu zurück, dass ich ein deutlich günstigeres Mietpreisniveau haben möchte, das hier unbedingt durchgesetzt werden soll.
Nun sind ja aber, wenn ich sage, ich reduziere die Miete so dramatisch, dann dürften ja relativ viele finanzierende Investoren oder Eigentümer mit ihrer Finanzierung gerade unter Wasser sein. Also das ist ja schon ein erheblicher Einschnitt. So also dass man 20% Gewinn in einem Projekt hat, ist ja nicht der Normalfall. Weißt du, wie so eine übliche Kalkulation aussieht?
Also das kommt natürlich ganz drauf an. Wenn ich jetzt Bestandshalter bin und ich habe vielleicht 2005 in Berlin begonnen, dann werde ich das jetzt wahrscheinlich sogar verkraften können. Ne? Dann habe ich damals ein wirklich niedrigeres Mietenniveau gehabt. Ich habe vieles vielleicht schon abbezahlt und habe keine Probleme. Wenn ich jetzt aber als Selbstständiger gesagt habe, ich muss was für meine Altersvorsorge tun, 2015 eine Wohnung im Prenzlauer Berg gekauft oder in Friedrichshain oder Kreuzberg, ich glaube, die haben schon richtig Probleme jetzt. Denn wir können davon ausgehen, dass jetzt die Mietzahlungen dann zukünftig nicht mehr ausreichen, um tatsächlich den Kredit zum Beispiel zu bezahlen. Man muss ja davon ausgehen, ich habe ja eine entsprechende Kalkulation. Ich gehe üblicherweise von Renditen von vielleicht 3-4% im Moment aus in den letzten Jahren. Die sind ja deutlich gesunken auch. Dann habe ich einen kleinen Überschuss gehabt, aber vielfach wirkt das sich ganz dramatisch aus, dass ich vielleicht nicht mehr bezahlen kann. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind jetzt Gastronomen, haben eben Teil bezahlt, jetzt kommt noch Corona dazu, ich habe keine Einnahmen aufgrund meiner Tätigkeit, jetzt kommt eben dieser Mietendeckel noch hinzu, ich mache Verlust mit der Immobilie, das ist für viele schon ziemlich übel und wir müssen ja einfach sehen, wir haben Vermieter im Markt, die sind sehr gut aufgestellt, aber auch solche, die sich vielleicht wirklich aus dem hart Ersparten dann so eine Immobilie gekauft haben, in dem Glaube, damit ein gutes Stück für ihre Altersvorsorge getan zu haben, die trifft es jetzt richtig hart.
Und wie ist die Einschätzung auf der rechtlichen Seite? Also wir leben ja noch in einem Rechtsstaat, das ist ein ziemlich heftiger Einschnitt in das Privateigentum, was ja ein hohes Gut ist in unserem Staat. Für wie rechtssicher wird die ganze Geschichte eingeschätzt?
Das ist natürlich die ganz schwierige Frage. Die CDU und FDP haben jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen, die Normenkontrollklage eingereicht beim Bundesverfassungsgericht. Und wie das ausgeht, das ist wirklich schwierig zu sagen. Ich glaube, es gibt zwei Stränge, die geprüft werden müssen. Das eine ist, darf Berlin das überhaupt? Es gibt eine Bundesgesetzgebung zum Mietrecht. Darf Berlin dann darüber hinausgehen? Berlin argumentiert so, Wohnungspolitik ist mittlerweile Ländersache. Dazu gehört eben auch das Mietgesetzgebung. Und darauf berufen die sich und sagen, wir dürfen das. Andere sagen eben, naja, das, was im BGB geregelt ist, das darf jetzt nicht unterwandert werden durch extra Landesregelung. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Frage auch der Verhältnismäßigkeit. Ist das wirklich verhältnismäßig? Müsste man nicht andere Maßnahmen ergreifen, die weniger scharf sind, die weniger schwerwiegend sind, um die Ziele zu erreichen? Bedarf es wirklich eines solchen Mietendeckels? Wie es wirklich juristisch ausgeht, ist ganz schwierig zu sagen. Interessanterweise ist, dass Frau Lomscher, die Bausenatorin in Berlin, selber schon mal gesagt hat, die Mieter, die jetzt sparen, die eben diese vielleicht 4-5 Euro den Quadratmeter jetzt sparen, die sollten es besser nicht ausgeben, sondern erstmal zurücklegen für den Fall, dass es Nachzahlungen gibt. Also das zeigt schon, dass es da eine Diskussion auch gibt und dass
Sie sind sich ihrer Sache eben doch nicht ganz sicher.
Sie sind sich ihrer Sache nicht ganz so sicher. Von daher bleibt natürlich jetzt so eine große Unsicherheit auf beiden Seiten, sowohl bei den Mietern als auch bei den Vermietern, wie das tatsächlich ausgeht.
Thema Verhältnismäßigkeit ist eins. Wo steht denn, also ich weiß, Herr Professor Gondring hatte dazu, glaube ich, mal was veröffentlicht. Wo steht denn Berlin eigentlich so im Hauptstädtevergleich? Also ich hatte zwar schon auch den Eindruck, ich hatte Anfang der 2000er Jahre Freunde, die nach Berlin gegangen sind, und da fand ich den Wohnungsmarkt dort auch erstaunlich günstig. So für einen Altbau 4 Euro oder 6 Euro kalt, das fand ich schon, waren tolle Häuser, tolle Wohnungen. So, und jetzt aber, wenn ich nach London gehe und Freunde da besuche oder auch in Paris oder so, da hatte ich bislang zumindest nicht den Eindruck, aber ich habe das statistisch nicht überprüft, dass Berlin die allerteuerste Hauptstadt in Europa ist. Kennst du Zahlen?
Ja, ich kenne Zahlen. Also Berlin ist, also man muss natürlich sagen, Berlin hat eine wahnsinnige Mietpreisdynamik gehabt. Dort sind die Mieten am stärksten gestiegen, aber sie kamen eben vom sehr niedrigen Niveau aus. Heute ist es so, Berlin ist immer noch etwas günstiger als Düsseldorf und Köln und weit entfernt von London, Paris oder anderen Hauptstädten. Also für eine Hauptstadt ist Berlin immer noch sehr günstig. Und auch im bundesweiten Vergleich ist Berlin nicht unter den Top 10 Standorten oder ähnliches, sondern ist eher auch noch relativ günstig.
Also was die Kostenseite angeht.
Genau. Gerade im Bestand ist eigentlich die Mietensituation immer noch sehr komfortabel für viele Menschen. In der Wiedervertragssituation, also wenn jetzt neu vermietet wird, dann sind die Mieten schon etwas stärker gestiegen und etwas höher. Aber wie gesagt, auch München ist noch viel, viel teurer als Berlin. Also um das einzuordnen. Und was wichtig ist, Berlin hat ja auch einen wirtschaftlichen Aufschwung genommen. Die Löhne sind sehr stark gestiegen in Berlin und die Mieten sind nur etwas stärker gestiegen tatsächlich. Also für die meisten Durchschnittsverdiener hat sich nicht so viel verändert an der Erschwinglichkeit. Aber das muss man natürlich fairerweise auch sagen, in Berlin gibt es noch viele Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote ist noch relativ hoch, liegt glaube ich so bei 7-8%. Das ist im bundesweiten Vergleich relativ viel. Und es gibt natürlich relativ viele Menschen, die ein geringes Einkommen haben.
Okay. Gut, wie sind denn jetzt die Reaktionen der Marktteilnehmer?
Also du hast, ich meine, man kann ja sagen, die Mieter erstmal, die freut's, ne? Das ist auch ganz klar. Und das ist natürlich der Fokus. Und klar würde ich jetzt auch jubeln, wenn ich jetzt ein Schreiben bekomme, das heißt, du zahlst zukünftig, keine Ahnung, 300 Euro weniger Miete im Monat, ne?
Das ist, ja, wobei, das ist lass uns da kurz einhaken. Wie ist denn das eigentlich im Ablauf? Kann ich jetzt einfach mir meine Miete angucken, irgendein Portal checken, sagen, die Miete, die ich bezahle, ist auf jeden Fall über dem, was 2013 Usus war, und dann senke ich meine Miete eigenständig, oder sind die Eigentümer jetzt verpflichtet auszurechnen, wie viel sie drüber sind, und ihre Miete anzuschreiben und sagen, bitte schick mir weniger Miete? Weil das wäre ja auch eine Implikation für das Thema, wie drehe ich das hinterher zurück? Wenn ich sozusagen auffordern muss, weniger Miete zu bezahlen, dann kann ja hinterher niemand kommen und sagen, wieso, dir wurde hier gegen deinen Willen Geld einbehalten, weil du hast sie ja angeschrieben. Also
ja, es ist tatsächlich so, dass es eine Verpflichtung gibt, die Miete anzupassen. Also ich als Vermieter bin verpflichtet, wenn ich jetzt 20% über diesen Referenzwerten liege, die Miete abzusenken. Mache ich das nicht, drohen mir Bußgelder bis zu 500.000 Euro. Ja, also das ist ein wirklich starkes starke Drohung, die da im Raum steht. Deswegen haben Wohnungsverbände auch ihre Mitglieder aufgerufen, geht aktiv auf die Mieter zu, sagt, dass ihr die Miete absenken werdet. Ansonsten drohen euch wirklich sehr schwere Strafen. Das ist eben auch ein großer Unterschied zur Mietpreisbremse, ne? Bei der Mietpreisbremse ist so, ich muss als Mieter den Finger heben und sagen, hör mal, die Miete ist zu hoch, das passt so nicht. Hier ist es so, dass der Vermieter in der Pflicht ist, geht er dem nicht nach, macht er sich strafbar und muss dann eben auch mit entsprechenden Sanktionen rechnen. Also das ist schon nochmal eine andere Dimension hier.
500.000 hört sich in der Tat krass an. Nun sind das immer die Obergrenzen, und wir wissen natürlich auch nicht, was sozusagen hinterher wirklich kommt, weil keine Praxiserfahrung, aber
Genau, also das ist natürlich aber auch eine Unsicherheit. Natürlich wird der Kleinvermieter jetzt nicht die 500.000 für eine Wohnung zahlen müssen. Aber nichtsdestotrotz, man muss schon damit rechnen, dass es auch drakonische Strafen geben wird. Und damit müssen die, deshalb sind die Vermieter, glaube ich, schon in der Rolle, dass sie jetzt aktiv auf die Mieter zukommen müssen.
Gut, bleiben wir nochmal bei den Marktteilnehmern. Also es ist ja nun trotzdem weiterhin so, wir hatten im letzten Podcast schon darüber gesprochen, wir wissen nicht genau, was Corona jetzt mit dem Run auf die Städte macht, aber wahrscheinlich bleibt die Lage in einer Stadt oder wenigstens Metropolregion ja relativ attraktiv für jemand, der sich sozusagen sein wirtschaftliches und familiäres und nicht überhaupt sein Leben aufbaut. Das heißt, die Nachfrage in den begehrten Wohnlagen wie Berlin, die bleibt ja nach wie vor hoch. Was passiert jetzt? Normalerweise steigt der Preis, wenn die Nachfrage steigt und das Angebot nicht. Und jetzt?
Genau, jetzt ist es so, dass wir den Preismechanismus ausgehebelt haben. Die Preise können nicht mehr steigen, aber wir haben natürlich trotzdem die Knappheit. Das heißt, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das mit der Zuteilung der Wohnungen? Also wenn man jetzt konkret vorstellt, man ist jetzt Vermieter. Erstmal ist ja die paradoxe Situation, ich muss jetzt schauen eigentlich, dass ich meinen Mieter halte. Ne? Denn in vielen Situationen ist es so, wenn ich jetzt den Mieter verliere, muss ich wahrscheinlich die Miete absenken. Also das ist schon mal eine interessante Konstellation. Vielleicht gibt es auch Angebote dann vom Vermieter, dass der Mieter unbedingt bleibt. Aber nehmen wir mal an, der Mieter zieht aus welchen Gründen auch immer. So, und dann sehe ich mich jetzt als Vermieter noch einem größeren Nachfrage gegenüber. Ne? Denn das,
aber entschuldige ganz kurz, wenn ich den Wort falle. Aber sagtest du nicht, auch im Bestand muss ich die Miete absenken? Dann ist es doch egal.
Wenn ich 20% okay. über diese ortsüblichen Vergleich. Das heißt, wenn ich jetzt 19% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liege von 2013, dann habe ich den Anreiz zum Mieter zu sagen, komm, bleib. Ne? Jetzt nehmen wir mal an, der geht. Ich habe jetzt die Wohnung, Prenzlauer Berg, schöne Altbauwohnung, die muss ich jetzt für 9 Euro den Quadratmeter anbieten. So, was passiert bei 9 Euro den Quadratmeter im Prenzlauer Berg? Ich werde mich wahrscheinlich vor Angeboten nicht retten können. Ja, das heißt, da kommen auf einmal ganz viele Mieter, vielleicht die vorher auch gesagt haben, ich gehe nach Brandenburg, ich muss zieh weiter weg, mir ist das alles zu teuer. Das heißt, ich habe jetzt eine Riesenauswahl an Mietinteressenten und daraus muss ich jetzt auswählen. So, und jetzt werde ich wahrscheinlich sagen, naja, ich möchte zumindest sicher gehen, dass ich diese 9 Euro wenigstens auch in Zukunft bekomme. Das heißt, ich gebe die Wohnung jetzt nicht unbedingt der Alleinerziehenden mit 3 Kindern, die vielleicht so knapp über der Grundsicherung ist, sondern ich wähle das Doppelverdiener-Ehepaar aus, wo ich sicher bin, dass die auch weiter zahlen werden. Und das ist eigentlich ja auch eine Erfahrung, die wir in vielen Ländern gemacht haben. Davon profitieren von diesen Regelungen nicht unbedingt die sozial Schwächsten, sondern eher die einkommensstark sind, die eine hohe Bonität haben, die als besonders ruhig gelten. Das ist sicherlich auch ein Kriterium, wenig Ärger machen. Und die kriegen jetzt eine günstige Wohnung in guter Lage. Wenn, das ist natürlich die entscheidende Voraussetzung, wenn der Vermieter denn sagt, er vermietet weiter. Ja, denn die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Vermieter dann angesichts dieser Situation jetzt sagt, ich verkaufe vielleicht lieber. Ich verkaufe an Selbstnutzer, weil die können mir noch mehr zahlen. Ja, der Wert was der Selbstnutzer zahlen ist höher als das, was ich mit dieser regulierten Miete auf Dauer verdiene. Und deswegen sehen wir auch heute schon in den Portalen, dass in Berlin sich das extrem gedreht hat. Man findet kaum noch Mietwohnungen zum Anbieten, sondern es werden vor allen Dingen Eigentumswohnungen angeboten zum Kaufen.
Okay, das heißt also zum einen der Wirkmechanismus gegen die Gruppe, die eigentlich geschützt werden soll. Das haben wir auch in der Initiative in Hamburg kurz vor der Bürgerschaftswahl jetzt hier Anfang des Jahres sehr stark versucht, in den Fokus zu rücken, dass diese ganzen preisdämpfenden Maßnahmen in Wahrheit am Ende dem Falschen nützen, weil die Gutverdienenden jetzt einfach günstig wohnen und die es eigentlich brauchen, trotzdem nicht reinkommen. Das heißt aber auch, wenn ich einen solchen Mietendeckel mache und den Verkaufspreis nicht gleich mitlimitiere, dann drehe ich den Markt einfach nur in Eigentumermarkt. Und das ist dann aber ja wieder nicht zum Gunsten derer, die wahrscheinlich wirtschaftlich nicht so stark sind. wahrscheinlich nicht zugunsten derer, genau.
Genau, ne? Also ich meine, wenn ich Eigentum erwerben will, das hatten wir auch schon in unserer Reihe, man muss letztlich ja Eigenkapital haben. Man muss Liquidität haben, man muss die Grunderwerbsteuer und alles zahlen können. Das kegelt eben viele Haushalte raus, die nicht diese Finanzkraft haben, die nicht die Liquidität haben, und erschwert damit den Zugang natürlich noch mehr. Ja, das ist ganz klar. Das heißt, dann wird man eigentlich erst recht nach draußen verdrängt, das, was ja gerade verhindert werden sollte, weil man eben diesen Zugang zu den Eigentumswohnungen nicht erhält.
Eine Frage, die ich aber wirklich immer wieder nicht so richtig beantworten kann. Die Menschen, die große Fans sind von diesen Preisregulierungen, von allen Preisdämpfen, also mietpreisdämpfenden Maßnahmen, die rufen immer und sagen, guckt euch das in Wien an, in Wien ist es so großartig gelaufen und so großartig und das ist unser Vorbild, so soll es sein. Und wenn man, ich kenne jemanden, der in Österreich lebt, der sagt, wenn man sich das mal im Detail anguckt und ich möchte eine Wohnung mieten, auch eine, die vielleicht noch eine Miete hat von 1920, also ich übertreibe, dann kommst du da deshalb nicht ran, weil du einen wahnsinnigen Abstand für den letzten Schrott zahlen musst, der in dieser Wohnung drin steht. Also Thema Schwarzmarkt scheint immer nicht so richtig mit berücksichtigt zu werden. Ist das denn jetzt etwas, das auch auf Berlin zukommt?
Ich denke schon. Also wir sehen jetzt schon, dass es Umgehungsmöglichkeiten ausgelotet werden. Es gibt einige Marktteilnehmer, die versuchen jetzt nicht einen Mietvertrag zu vergeben, sondern einen Nutzervertrag. Das heißt, sie versuchen es anders zu definieren. Das wird wahrscheinlich rechtlich nicht halten. Es gibt die Versuche jetzt zu sagen, okay, die Wohnung kriegst du für einen kleinen Preis, aber die Garage oder den Stellplatz, dafür nehme ich jetzt 200, 300, 400 Euro. Solche Möglichkeiten Klar. gibt es. Und das, was in Wien passiert, wo sich dieses System der Abstandszahlung ja wirklich etabliert hat, das ist sicherlich auch für Berlin zu vermuten, dass eben Vermieter sagen werden, okay, du kriegst die Wohnung zu dem kleinen Preis, aber für die Einbauküche hätte ich gerne 15.000 Euro und für den Kleiderschrank, der da noch steht, bitte 5.000 Euro. Also das sind natürlich auch Umgehungstatbestände. Das ist natürlich rechtlich auch schwierig, ne? Da muss man sehen, wie das funktioniert. Aber ich denke, es wird versucht werden, auf diese Art und Weise das zu umgehen. Und ich meine, wenn das alles nicht hilft, wenn ich keine Abstandszahlung nehmen kann, wenn ich vielleicht aus welchen Gründen auch immer nicht an Selbstnutzer verkaufen kann, vielleicht weil ich gerade in der Erhaltungsschutzsatzung bin und ohnehin nicht aufteilen darf, dann werden Vermieter irgendwann sagen, komm, dann stecke ich zumindest kein Geld mehr rein in die Immobilie. Dann gucke ich, dass sich die Qualität auf Dauer dem Preis anpasst. Ne? Das heißt, auf Dauer kriege ich ganz schlechte Wohnungen, qualitativ schlechte Wohnungen. Die Wohnungen verfallen ständig. Aber letztlich zu dem Preis kriege ich immer noch Mieter. Ne? Das heißt, auf die Art und Weise versucht man dann Geld rauszuziehen, beziehungsweise nicht mehr Geld reinzustecken, um letztlich Verluste zu minimieren.
Wobei das ja in Wahrheit nicht das sein kann, was das Ziel der Veranstaltung ist. Also wenn wir uns anschauen, was in der DDR passiert ist mit den Wohnungsbeständen, die ja aufgrund des viel zu niedrig regulierten Preises, also für Mieten, einfach komplett verfault war. Also die Innenstädte waren ja nach Wiedereröffnung der ehemaligen DDR einfach ein komplettes Sanierungsgebiet. Da wollte niemand, also Plattenbau war ja nicht schick, Plattenbau war einfach nur heil.
Das haben wir im Prinzip nicht nur in der DDR gehabt, sondern in vielen Ländern gehabt. Also Berlin ist ja jetzt nicht der erste Fall einer Mietpreisregulierung, sondern das hat man auch in Barcelona durchgeführt, das hat man auch in London auf breiter Front durchgeführt, in New York in Teilen. Und immer stellt man fest, auf Dauer leidet die Qualität der Wohnung enorm. Ja, Assa Lindbeck hat mal gesagt, man kann auf zwei Arten eine Stadt zerstören. Zum einen durch Bomben und zum anderen durch Rent Controls, also Mietpreisregulierung. Und das ist natürlich, ich nehme jeglichen Anreiz, in die Immobilien zu investieren. Und das ist ja eigentlich der besondere Erfolg, auch den wir hier im Mietwohnungsmarkt haben. Dass wir nicht nur einen großen Mietwohnungsmarkt haben, sondern auch noch einen Mietwohnungsmarkt, wo die Qualität wirklich sehr gut ist. Wo eben die Wohnungen im zeitgemäßen Standard sind, wo auch immer mal wieder investiert wird. Das ist in vielen anderen Ländern nicht der Fall gewesen, wo man eben langfristig einen solchen Mietstopp hatte. Und von daher ist das sehr, sehr bedauerlich, dass so ein Weg beschritten wird. Und ich meine über energetische Sanierung oder über den altengerechten Umbau von Wohnungen müssen wir dann auch gar nicht mehr reden.
Wobei man natürlich, also das ist so ein bisschen die Überleitung zu, warum macht Politik sowas eigentlich? Das ist ja eigentlich die Frage, warum in Gottes Namen kommt man auf die Idee, dass es eine gute Idee ist, wenn ja, also du hattest den Ökonom Assar Lindbeck gerade schon erwähnt, der hat ja nun schon, ich glaube, seine Studie ist aus den 60er Jahren.
70er
Jahren, auf jeden Fall ist sie schon tagalt. Und es ist nun in London offensichtlich, gibt es keine Mietpreiskontrolle mehr, in Manhattan oder New York auch nicht. Andere Städte sind auch verfallen und nun kommt man wieder auf die Idee, dass es jetzt aber in Deutschland ist es eine Neuauflage und dann funktioniert alles besser, ist ja zumindest, wie kommt man auf die Idee? Warum tut man sowas? Wer steckt dahinter?
Naja, ich glaube, es ist erstmal eine sehr populistische Idee. Ja, es klingt einfach, die Mieten steigen stark, also verbiete ich das. Das ist ein sehr einfach zu kommunizierendes Konzept. Ich glaube, das ist für Politik auch immer wichtig. Das andere ist einfach, dass wir sehen müssen, wir haben es hier mit einer linken Regierung zu tun. Die Linke will Sozialismus und diesen Sozialismus ja auch irgendwo durchsetzen. Sozialismus bedeutet eine Abkehr auch vom Preismechanismus. Sozialismus bedeutet, dass ich vor allen Dingen einen starken Staat habe, eine Staatswirtschaft habe. Und es gibt Ideen auch bei der Linken, gerade in Berlin. Es gibt so ein Papier der interventionistischen Linke, das ist eine sehr linke Splittergruppe, aber die genau beschreibt, wie verdränge ich denn die gesamten privaten Akteure aus dem Wohnungsmarkt, damit letztlich alles unter Staatswirtschaft ist. Und da ist der Mietendeckel auch ein wesentlicher Bestandteil, weil man sagt, damit senke ich die Preise im Bestand enorm, dann kann man günstig zurückkaufen oder sorgt dafür, dass die Privaten eben aufgeben. Und ich glaube, das muss man sich hier auch klar machen. Da stehen eben sehr linke Ideologen hinter, die eben wirklich den Plan verfolgen, Berlin von den privaten Marktakteuren, ich sag mal, zu befreien, aus deren Sicht.
Ja, verstehe ich. Wobei die Frage, die ich mir stelle, ist, also jetzt aus der Linken, also ich nehme hin, es ist eine Ideologie. Okay, geschenkt. Aber nun erreiche ich ja auch genau das, wie gerade zu sehen ist in Berlin. Es wird immer mehr an Eigennutzer verkauft. Der Verkaufspreis ist nicht mitreguliert. Das heißt, wenn ich gerade Eigentümer bin und ich bin von Mietsenkungen betroffen, dann kann ich im Verkauf noch eine ganze Menge mehr erreichen und vielleicht wenigstens meinen Kredit wieder ablösen und bin dann diese Sorge los, weil ich so. Das heißt, ich schaffe ja genau das. Ich verschaffe immer mehr Menschen dann das Wohneigentum.
Ja, naja, und wir müssen ja sehen, in vielen Vierteln in...
Erzähl. Genau das. Also...
Okay, also in vielen Vierteln in Berlin gilt ja schon eine Erhaltungsschutzsatzung. Ja, das heißt, dann ist es gar nicht mehr möglich, die Wohnung aufzuteilen und an Selbstnutzer zu verkaufen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Das andere
bleibt das
ist,
denn weiterhin bestehen?
Das wird ja eher noch ausgeweitet. Ja, also immer wenn ich ein Erhaltungsschutzgebiet habe, habe ich ein Vorkaufsrecht.
Als so, Stadt.
Ich weiß aus Kreisen der Berliner Senatsverwaltung, dass die sich in den vergangenen Jahren sehr geärgert haben, wenn sie so ein Vorkaufsrecht gezogen haben, dass sie so viel zahlen mussten. Ja, weil der Marktpreis ja entsprechend hoch war. Jetzt habe ich die Kombination, ich habe den Mietendeckel und ich habe eine Erhaltungsschutzsatzung. Ich habe einen Immobilienbesitzer, der sagt, Mensch, das funktioniert alles nicht mehr. Die Mieterträge reichen nicht mehr aus, um meinen Kredit abzubezahlen. Ich muss das jetzt hier kappen, ich muss verkaufen. Mhm. So, und dann kommt der Senat, sagt jetzt heute, ich nehme die Immobilie dann. Ich trete ein in den Vertrag, zahle aber jetzt vielleicht 30% weniger als noch letztes Jahr. Ja, weil einfach aufgrund der regulierten Mieten die Preise so stark runtergegangen sind.
Also so, gar so kein Vorteil für den Eigennutzer, sondern eine riesen Kaufsoffensive für den Staat an der Stelle.
Ich glaube schon. Jetzt hat Berlin natürlich ein Problem gerade. Aufgrund der Corona-Krise, der Wirtschaftskrise, droht jetzt natürlich auch bei den Steuereinnahmen ein Rückschlag. Berlin ist jetzt schon wieder am Überlegen, wo kann man denn Geld einsparen? Und dann muss man sehen, wie das tatsächlich funktioniert. Aber ich glaube, das ist der Plan von vielen gewesen, zu sagen, okay, wir können so auf günstige Art und Weise, zumindest innerhalb dieses S-Bahn-Rings, ne, in Berlin gibt es diesen bekannten S-Bahn-Ring, wo all die zentralen Lagen letztlich drin sind, das kann ich nutzen jetzt, um tatsächlich den Anteil des kommunalen Wohnungsbestandes deutlich nach oben zu schrauben und dann eben die Hand drauf zu haben. Also Florian Schmidt etwa, Baustadtrat in Friedrichshain-Kreuzberg, der hat mal gesagt, 50% kommunale Wohnungseigentum möchte ich in diesem S-Bahn-Ring haben. Und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, jetzt aus dieser Kombination mit Mietdeckel plus Erhaltungsschutzsatzung diesen Weg zu beschreiten.
Erst mache ich den Markt kaputt und dann kaufe ich zu günstigen Preisen.
Genau, ne? Also das ist eigentlich die Nutzung marktwirtschaftlicher Prinzipien, um hier den Sozialismus voranzubringen, ne? Wenn man so will.
Hat es denn einen Vorteil, wenn der Staat so viele Wohnungen, also er hat natürlich damit eine preisdämpfende oder er kann eine preisdämpfende Wirkung entfalten. Allerdings, wenn er selber ja auch zu realistischen, also selbst 20% weniger oder 2013er Preise sind ja immer noch Preise, die bewirtschaftet werden müssen. Und für den Fall, dass ich dann nicht nehme, was ich eigentlich reinstecken muss, weil ich die Qualität trotzdem hochhalte als Stadt, weil ich habe ja als Stadt auch den Ruf zu verlieren, vielleicht ein guter Vermieter zu sein, dann ist das ja eine Mietpreisreduktion auf Steuer, also durch Steuermittel, weil am Ende muss ja das Defizit irgendwo aufschlagen.
Genau, irgendwo muss das Defizit aufschlagen. Du hast vorhin mal Wien genannt, ne?
Ja.
Wien, muss man sagen, funktioniert ja einigermaßen gut, weil Wien erstaunlich viel Geld da reinsteckt. Also die können sich leisten, 600 bis 800 Millionen Euro pro Jahr in dieses System zu stecken. So, das wäre bezogen auf Berliner Größen ungefähr 1,5 Milliarden pro Jahr. So, wenn ich so viel Geld habe, dann kann ich natürlich auch mir Ineffizienzen leisten, ne? Dann kann ich günstig vermieten, subventioniere das einfach, aber das Geld steht natürlich an anderer Stelle nicht zur Verfügung. Berlin ist aber hoch verschuldet, muss Geld sparen, ne? Und das heißt, wenn ich viele kommunale Wohnungen habe und die Miete in der Weise kappe und auch nicht erlaube, dass die zum Beispiel an anderer Stelle dann Geld verdienen, zum Beispiel bei der Vermietung an Menschen mit höherem Einkommen oder in der Projektentwicklung oder ähnliches, dann entstehen natürlich Verluste. Und die muss ich dann, wenn ich die nicht quersubventionieren kann, muss ich die auf Dauer dadurch reduzieren, dass ich dann auch wieder Bewirtschaftungskosten reduziere. Und ich meine, heute gibt es viele Menschen, die träumen wieder von einer neuen Gemeinnützigkeit. Aber im Endeffekt ist die Gemeinnützigkeit gerade daran gescheitert, dass die Städte eben und auf Dauer die Gesellschaften dahinter, die Wohnungsgesellschaften nicht genug Geld hatten, um tatsächlich diese Ineffizienzen auf Dauer quer zu subventionieren und die Qualität der Bestände immer weiter gesunken ist. Also NRW zum Beispiel, als NRW die LEG verkauft hat, da wurde ganz klar gesagt, der Grund ist nicht der einmalige Verkaufserlös, sondern der Grund ist, wir als Land werden diese Sanierungskosten nicht stemmen können. Ja, und das ist meine große Befürchtung, wenn wir jetzt in so ein System laufen, der Staat kauft hier jede Menge Wohnungen, dass er auf Dauer die nicht vernünftig bewirtschaften kann und dann eben auch die Qualität deutlich runtergeht. Und dann, wenn wir solche Unterschiede nachher haben zwischen privatem Wohnungsangebot und staatlichem Wohnungsangebot, dann können auch schnell wieder Ghettos, Banlieues etc. entstehen, weil dann irgendwann nur noch die solche Wohnungen mieten, die keine andere Wahl haben. Und das wäre sicherlich eine ganz fatale Entwicklung, gerade für Berlin. Und gerade wenn wir uns vorstellen, dass gerade in diesen zentralen Lagen sich dann irgendwann soziale Risiken kumulieren.
Genau, also in Hamburg sind ja die regierenden Menschen den Weg gegangen zu sagen, wir machen hier ein Bündnis für das Wohnen und ein Drittelmix, was ich persönlich für eine gute Idee halte, dass man sagt, also ein Drittel Eigentum, ein Drittel frei finanziert, ein Drittel geförderter Wohnraum und das alles in einem Komplex. Das heißt, dann hat auch immer eine gesellschaftliche Durchmischung, jeder sieht jeden und diese Ghettoisierung kann nicht passieren. Also es erzählen sich irgendwie Menschen, die ein geringeres Einkommen haben, keine Märchen über Reiche und Reiche, aber umgekehrt auch nicht über den gelangweilten und ewig zu Hause liegenden Menschen, der sich nicht bemüht. Das ist ja in Wahrheit die Gefahr, die dahinter steckt. Das heißt aber, wenn man diese Preisregulierung zu Ende denkt, dann tut sie exakt das Gegenteil von dem, wofür sie eigentlich gedacht ist. die Menschen, die
so
ja, also es ist ja an allen Stellen falsch. Also wo
ja, so kann man es. Ich glaube, das ganz große Problem ist einfach, wenn ich auf den Preismechanismus verzichte, dann muss ich irgendwie anders ja zuteilen. Und das wird nicht unbedingt besser. Also besser ist, wir nutzen den Preismechanismus, wir nutzen die Effizienz, die dahinter steht, und versuchen dann eben zugunsten derjenigen, die dann eben weniger haben, auch umzuverteilen. Und hier gibt es eigentlich eine Nivellierung nach unten. Ja, wenn man so will, auf Dauer, es wird für alle schlechter. Einige werden sich trotzdem entziehen können, die zum Beispiel selbstgenutztes Eigentum kaufen können, oder die dann an anderen Stellen vielleicht oder doch noch ein privates Mietwohnungsangebot haben, gerade im Neubau, der ist ja noch nach wie vor ausgeklammert. Aber im Endeffekt können hier ganz große soziale Probleme auf Dauer entstehen. Nicht sofort natürlich, aber in ein paar Jahren kann das schon auch gravierend sein.
Das ist ja immer das große Problem an politischen Entwicklungen, die schleichend passieren. Man sieht sie meistens erst, wenn die Auswirkungen so gravierend sind, dass es Unruhen gibt. Okay, aber wo ist denn, also was mich wirklich interessiert ist, wo ist denn das Kind in den Brunnen gefallen? Ist es das viel zu niedrige Mietpreisniveau in Berlin Anfang der 2000er Jahre gewesen, wo niemand in Berlin wohnen wollte, wo die Wohnungen fast nichts kosteten? Und die Entwicklung jetzt in den letzten Jahren einfach zu schnell aufgeholt hat, weil es gibt ja in Wahrheit keine statistische Betrachtung, die hergibt, dass jetzt ausgerechnet Berlin auf die Barrikaden geht und sagt, wir machen jetzt hier im Übrigen, setzen wir den Preismechanismus außer Kraft.
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, wie kam das und wie kommt es auch, dass in Hamburg man eher besonnen vorgeht und in Berlin sowas ausgeufert ist. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist tatsächlich, dass in Berlin der Markt sehr schnell gedreht worden ist und dort vielleicht auch einige Investoren tatsächlich tätig waren, die sehr ruppig vorgegangen sind. Also wir haben gerade dieses Thema rausmodernisieren, sehr hohe Modernisierungskosten, das haben wir gerade in Berlin. Und ich sag mal, solche Geschichten von der Witwe, die mit 80 oder 85 ihre Wohnung verlassen muss, weil sie die Miete nicht mehr zahlen kann, die gehen ganz stark viral, ne, heute und werden von den Medien natürlich auch immer wieder zitiert. Und ich glaube, das hat eine sehr, sehr schlechte Stimmung auch gegenüber der Immobilienwirtschaft dafür gesorgt, dass letztlich auch so eine Anti-Stimmung entstanden ist und dass Leute auf die Straße gehen und sagen, wir wollen enteignen und wir wollen hier scharfe Regulierungen haben. Und ich glaube, dass die Immobilienwirtschaft hier den Fehler gemacht hat, sich nicht abzugrenzen. Man hat dann immer nur so von bedauerlichen Einzelfällen und Ähnliches gesprochen, aber man ist eigentlich, man hat diese schwarzen Schafe nicht wirklich gebrandmarkt und hat gesagt, die stehen nicht für uns. Ne? Wer jetzt zum Beispiel in unserem Verband ist, der muss sich an einen bestimmten an bestimmte ethische Grundsätze halten und muss dem Beispiel des ehrbaren Kaufmanns folgen. Ne? Da hat man sich nicht wirklich abgegrenzt und ich glaube, das hat sich wesentlich gerecht. Denn man hat dann irgendwann, gerade durch die Medien, aber natürlich vereinfachen die Leute auch, die haben dann gesagt, das ist nicht Einzelfälle, sondern das machen alle Immobilienvermieter so. Und das ist sicherlich ein ganz großes Problem. Und dazu kommt natürlich, gerade Berlin hat es nicht geschafft, in den letzten Jahren genug zu bauen. Man hat die Kapazitäten, die man hier hat, die Lagen, die man hat, Stichwort Tempelhofer Feld, aber auch andere große Bauprojekte hat man nicht umgesetzt und dadurch ist natürlich der Druck im Wohnungsmarkt auch nochmal gestiegen. Und dazu kommt vielleicht auch, dass Berlin aufgrund seiner Vergangenheit auch tendenziell natürlich eher linksorientiert ist und vielleicht solche Ideen da auch schneller grassieren können.
Wobei sich ja eigentlich jedes System, ich sag mal, so eine Missbrauchsquote leisten können muss, weil es sonst nicht, also jedes System wird von irgendwem ausgenutzt. Egal, ob es jetzt sozusagen die Transferleistungen des Staates sind für Menschen, die gerade keine Arbeit finden können. Da gibt es Menschen, die das System ausnutzen. Es gibt Menschen, die das Krankenkassensystem ausnutzen. Es gibt ja immer Missbrauch in allen Systemen. Und das kann ja eigentlich nicht dazu genutzt werden, um es für alle schlechter zu machen. Also ich sag mal, wenn sich 5% falsch verhalten, dann kann das ja nicht zu Sanktionen von 95% führen. Und das ist ja aber genau das, was hier gerade läuft. Und ich frage mich, warum? Weil in allen anderen ja, Märkten wird das ja, also natürlich, wir kennen auch diese arbeitslosen Talkshows irgendwie von Menschen, die dann da sagen, nö, ich will nicht arbeiten und meine Kinder wollen auch nicht arbeiten und so. Das wird dann auch mal kurz aufgebauscht, aber das wird dann ja meistens von irgendeinem seriösen Medium auch in Relation gesetzt und sagt, ja, es gibt bedauerliche Einzelfälle, Deswegen geben wir aber unseren Sozialstaat nicht auf. Und so muss es ja eigentlich auch jemanden geben, der sowas einordnet und sagt, im Übrigen, ja, es gibt diese schwarzen Schafe, aber es ist nicht die Mehrheit.
Ich glaube, dass das ganz wesentliche Problem ist, dass Berlin viele Glücksritter angezogen hat in diesem Markt. Berlin hat einfach diese enorme Aufschwung. Also man muss ja sehen, nach der Wiedervereinigung war Berlin ja ganz unattraktiv. 20 Jahre lang ist da wirtschaftlich nichts passiert. Und auf einmal so ab 2010 geht es dann richtig los. Und das hat viele Investoren aus Deutschland, aber auch aus dem Ausland nach Berlin geführt. Und die haben dann natürlich gesehen, Mensch, im Bestand haben wir total niedrige Mieten. Bei der Wiedervertragssituation kann ich jetzt schon 2 Euro mehr bekommen. Jetzt muss ich irgendwie gucken, wie kriege ich die Mieter da raus. Und da sind einige dann wirklich harsch vorgegangen, haben dann am Wochenende den Strom abgedreht oder das Warmwasser abgedreht, damit die Mieter dann ausziehen. Oder eben wahnsinnig modernisiert und dann wirklich die Kosten dann enorm hochgetrieben. Und das sind, glaube ich, schon mehr Fälle in Berlin gewesen als in Hamburg. Hamburg als etablierter Wohnungsstandort, da ist nicht so viel mehr passiert. Natürlich ist da auch eine Dynamik gewesen, aber nicht so massiv, wie das in Berlin der Fall war. Man muss ja auch sagen, gerade in Berlin fehlte es gerade an diesem oberen Segment enorm. Da haben einige extrem die Wohnungen dann saniert und aufgewertet. Und das hat schon für eine sehr große Unsicherheit bei den Mietern geführt, aber auch zu sehr viel Frust und Wut auch geführt, die jetzt natürlich dann aufgenommen wurden, zum Beispiel von der Linken.
Okay, also schon auch eine besondere Lage im eigentlichen Sinne. Also klar, Hauptstadt als Standort für ein Immobilieninvestment, das muss ich keiner Bank lange erklären. Da glaubt jeder dran, dass das funktionieren wird und dass eine Hauptstadt wahrscheinlich irgendwie auf Dauer nicht durch alle Schichten fällt, ist auch nachvollziehbar. Insofern kann ich schon mir vorstellen, dass die meisten als allererstes dann sagen, gut, dann schauen wir mal nach Berlin. Gut, aber dann.
Ja, es sind vor allen Dingen so gerade die mittelgroßen Immobilienunternehmen, die da. Also es sind nicht die ganz großen und es sind meistens auch nicht die ganz kleinen, die sich so verhalten haben, sondern es sind oftmals so GmbHs mit ein paar Wohnungen, die ein paar Mehrfamilienhäuser gekauft haben und dann extrem aufgewertet haben, extrem die Miete erhöht haben, extrem Druck gemacht haben. Und das fällt jetzt aber der ganzen Branche letztlich auf die Füße.
Du hattest das schon mal gesagt, vorhin das Thema schwarze Schafe und dem Distanzieren der Hauptbranche oder der Mehrheit der Marktteilnehmer gegenüber diesen Menschen, die da Missbrauch betreiben. Was kann man denn jetzt tun? Also was sollte denn jetzt getan werden aus der Sicht der Immobilienwirtschaft? Weil natürlich die Beliebtheit, nicht nur in Berlin, sondern ganz allgemein, ist jetzt bei Immobilieninvestoren, also es würde wahrscheinlich auf keiner Party jemand freiwillig sagen, so ja, nee, ich verdiene mein Geld als Immobilieninvestor. Gibt ein paar andere Berufe wie Politiker und so, das ist also ähnlich. Aber was kann denn jetzt so eine Immobilienwirtschaft tun, um da so ein bisschen auch die Imagelage zu verbessern?
Nee, ich glaube, man muss wirklich Grundsätze vereinbaren, wie man mit Mietern umgeht und man muss da an der einen oder anderen Stelle eben auch über das BGB hinausgehen, dass man zum Beispiel sagt, bei älteren Mietern schauen wir auf die Situation, kein älterer Mieter muss wirklich ausziehen, dass man eben klar und transparent kommuniziert, wie modernisiert man, welche Kosten entstehen da maximal. Die großen Wohnungsgesellschaften sind da mittlerweile auch einen Schritt weiter gegangen, aber die machen das alle so in ihrem eigenen Süppchen. Ich würde mir da wünschen, dass sie sich zusammentun und dann gemeinsam sagen, das ist unser Mieterdeal quasi. Ja, davon grenzen wir uns ab. Das sind die Grundsätze, nach denen wir vermieten, nach denen wir arbeiten. Und wir tun eben auch was für die Städte, in denen wir aktiv sind. Ich glaube, das wäre auch ein ganz wichtiges Zeichen, dass man sagt, okay, wir investieren eben auch in soziale Einrichtungen, wir unterstützen soziale Einrichtungen, wir tun etwas vor Ort, um die Situation unserer Mieter zu verbessern, gerade auch in den Zeiten, wo es uns wirtschaftlich sehr gut geht. Und ich glaube, das wären wichtige Zeichen, dass man da als Branche nach vorne geht, aktiv kommuniziert und dann in dieser Weise dann auch für neues Vertrauen sorgt. Das ist aber ein ganz harter Weg, das muss man klar sagen. Aber schauen wir mal auf die chemische Industrie in den 80er Jahren. Da war die chemische Industrie ganz schlecht, hatte einen ganz schlechten Ruf und die haben dann aber sehr konsequent daran gearbeitet. Und ich glaube, heute werden die in weiten Teilen auch akzeptiert von der Bevölkerung. Und ich glaube, diesen ähnlichen Weg muss auch die Immobilienwirtschaft gehen, dass sie dann eben konsequent nachhaltig denkt, sich sozial verantwortungsvoll zeigt. Und dann wird, glaube ich, auch die Stimmung gegenüber der Immobilienwirtschaft deutlich besser. Aber das ist harte Arbeit und ein langer Weg. Das geht nicht mit einer einmaligen Aktion.
Und zumindest in Berlin ist gerade auch so ein bisschen die Luft der Rendite da rausgenommen, die investiert werden könnte in solche nachbarschaftlichen Projekte. Davon mal abgesehen, was sollte die Politik tun? Ich meine, die Politik hat ja hier offensichtlich den Ansatz zu sagen, es gibt mehr Mieter als Eigentümer. Also tun wir für die was, etwas, das sich plausibel anhört und nachvollziehbar ist in der Situation, in der Berlin wütend ist sozusagen über diese Geschichten. Wir sprachen gerade drüber. Nun, der Run bleibt hoch. Was müssten Städte tun, um das Ganze zu entschärfen?
Nun, ich glaube, gerade Berlin hat viele Möglichkeiten, den Neubau voranzubringen und gerade auch neue Stadtviertel zu entwickeln. Wir haben das Tempelhofer Feld, wir haben Elisabeth Aue, wir haben Berlin Buch. Da sind noch riesige Möglichkeiten, auch Wohnungsbau voranzubringen und für dieses Stadtwachstum zu sorgen. Und gerade wenn ich ein neues Stadtviertel habe, dann kann ich natürlich auch Forderungen an die Investoren stellen, kann eben sagen, wir müssen so einen Drittelmix haben, wir brauchen mehr Sozialwohnungen, wir brauchen preisgedämpfte Wohnungen, wir brauchen Eigentumswohnungen, da kann man wirklich gestalten. Und ich glaube, diesen Weg sollte Berlin gehen, zu sagen, okay, aus den hohen Einnahmen, die ich zum Beispiel aus der Grunderwerbsteuer ziehe, die nutze ich, um eben in Infrastruktur zu investieren, um neue Stadtviertel zu bauen und damit dann eben die Lage auch zu entspannen. Also gerade Berlin hat keinen Mangel an Bauland, wie das zum Beispiel in München der Fall ist, sondern hat noch viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich meine, gerade Hamburg hat das gezeigt, dass man eben viele Flächen auch erschließen kann, die schwieriger sind. Berlin hat da bessere Voraussetzungen und sollte das jetzt einfach angehen und damit dafür sorgen, dass sich der Markt auf Dauer eben auch entspannt.
Mehr bauen, Angebotsausweitung, also ganz klassisch.
Ganz klassisch, genau.
Genau, hoffentlich verstehen das alle.
Ja, und auf der anderen Seite aber natürlich genau die Haushalte, die wirklich bedürftig sind, dann unterstützen. Ich meine, das kann man natürlich auch, dass man sich mit extra Transfers oder genau guckt, wer braucht denn Sozialwohnungen, dass ich dann eben die Gruppen, die eben Probleme haben, im privaten Mietwohnungsmarkt was zu finden, dass ich die gezielt in Sozialwohnungen bringe. Auch das ist eine Möglichkeit. Also ich glaube, das sind
also
die wesentlichen
Punkte für Subjektförderung statt Objektförderung.
Ja, wobei ich kann auch eine Objektförderung machen. Ich muss dann nur gucken, dass wirklich die richtigen Haushalte auch reinkommen. Das ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit. Aber das sind die Wege, klar. Das Wichtigste ist die Angebotsausweitung. Und das Nächste ist, dass ich eben gezielt die unterstütze, die wirklich Unterstützung brauche.
Gut. Hast du zum Schluss noch ein Thema, das ich nicht gefragt habe, was in diesem Themenkomplex unbedingt noch gesagt werden soll, will, muss?
Ich glaube, wir hatten jetzt wirklich die wesentlichen Punkte hier drin. Also es wird spannend. Ich glaube, für Forscher ist der Mietendeckel natürlich ganz spannend, weil hier wirklich ein Experiment gemacht wird. Aber ich glaube, weder für Mieter noch für Vermieter ist das wirklich ein Vorteil. Und auch für die Stadt, die wird darunter auf Dauer leiden können.
Okay, dann danke ich dir, Michael, für deine Expertise. Euch fürs Zusehen und für euer Interesse. Und wenn ihr noch eine Frage habt, die wir nicht beantwortet haben, schreibt sie uns einfach in die Kommentare per E-Mail. Ihr findet uns auf Twitter zum Beispiel, wäre auch eine Möglichkeit. Und zum Schluss noch eine kurze Erklärung. Du hast eine Katze bei dir im Büro, oder?
Ich habe eine Katze im Büro,
genau. Genau, die hat man
die
zwischendurch.
Die will auch raus jetzt, genau.
Genau, die hat man zwischendurch mal gehört. Nur damit man irgendwie, also es war nicht der Magen von Michael.
Die legt
oder
sich hier immer zum Schlafen, ja.
Wie bitte?
Die legt sich hier immer zum Schlafen und irgendwann bin ich zu laut.
Ja, okay, dann hören wir jetzt auf. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Danke, Michael. Und Achtung, tschö.
Tschüss, mach's gut.